Ich hoffe, euch geht's besser, stimmlich zumindest. Ich möchte einen Bibeltext mit euch lesen, der mich schon lange bewegt. Und ich habe da schon häufiger auch drüber gesprochen in verschiedenen Kontexten. Und ich möchte euch das einmal lesen aus dem 1. Korintherbrief. Das ist gleich aus dem 1. Kapitel 26 bis 30 in der Gesamtheit. Wir lesen jetzt bis 29 erstmal. Und da heißt es wie folgt. Paulus schreibt, erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Denn Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Soweit erstmal. Einige wissen das von euch. Ich habe 11 Jahre als Lehrer gearbeitet und auch zwischendurch ein bisschen Sportunterricht dann geben müssen. In Grundschule ist das dann normal, dass man auch fachübergreifend manchmal tätig ist. Und hier eine von unseren Sängerinnen heute, Vika, die hat mir vorhin was zugeworfen vor dem Gottesdienst und ich habe es nicht gefangen. Und sie sagte dann, was, du warst bald Sportlehrer, eigentlich hättest du das, kann doch nicht sein, dass ich dir das beibringen muss und so. So ist das. Und dann meinte ein anderer, hier, Josia, sagte dann, ja, mit Sportlehrern ist das ja auch so eine Sache, man muss immer alle möglichen Sachen machen, aber selber können sie das nicht. Da habe ich dann, ja, nichts zu gesagt. Okay, aber vielleicht erinnert ihr euch mal zurück in die Schule, vielleicht ist es auch noch aktuell bei dem einen oder anderen Sportunterricht. Das ist ja, ja genau, oh, höre ich das schon, das ist ein Reizthema für einige, weil die einen lieben das und die anderen nicht so sehr. Und wir haben bei uns in der Jugend eine, die ist jetzt gerade in einer von unseren Jugendgruppen, die erzählte ganz stolz von ihrem Einserschnitt im Zeugnis jetzt 1,1 und dann meine ich ja, woran hat es denn gescheitert, dann, dass es nicht 1,0 war. Sie meinte ja Sport, es waren halt nur 9 Punkte. Ich so, Gut, also Sportunterricht, die einen mögen das und die anderen nicht so sehr. Und wenn ihr mal an Mannschaftssport denkt, also so Fußball ist ja der Klassiker, aber gibt dann auch Völkerball und sowas, da läuft das dann ja häufig so, dass man erstmal Teams wählen muss. Ja, und als Lehrer fand ich das immer sehr spannend, weil es gibt ja so unterschiedliche Kriterien, nach denen man wählt. Ist euch vielleicht mal aufgefallen. Dann gibt es da so die einen, die machen immer Mannschaften mit ihren Freunden. Also alle, die sie so mögen, die scharen sie um sich, da wird nach Sympathie gewählt. Die Mannschaft gewinnt dann nicht unbedingt, aber sie sind glücklich, sie haben Spaß. Ja, das ist wirklich wahr, das ist ganz cool. Und die anderen, die wählen eher nach Talent. Also wenn jemand richtig gut Fußball kann, so im Verein spielt oder sowas, sind die Ersten, die genommen werden. Weil die wollen unbedingt gewinnen. Das ist das Ziel. Und da geht es nicht so sehr um Spaß, sondern der Sieg muss dann her. Und dementsprechend, je nach Kriterium, gibt es dann die, die zuerst gewählt werden. Aber dann gibt es ja auch die, die zuletzt gewählt werden. Vielleicht war das auch mal einer von euch. Ja, sagen hier einige. Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob mir das mal passiert ist. Ich glaube einmal schon. Ich war eigentlich immer so als Erstes im Mittelfeld. Ich hatte da Glück. Aber es ist tatsächlich so, bei einigen, die sind immer die Letzten oder so die letzten drei. Und dann, und das wird dann sehr bitter, dann gibt es auch die, die möchte man nicht unbedingt im Team haben. Das ist dann so die Sache. Ja, wir wären jetzt dran, aber wir wollen ihn oder sie nicht. Nimm du mal, wir schenken den euch. Habt ihr das mal erlebt? Ich ein paar Mal. Ja, sowas gibt es. Leute, die du eher nicht dabei haben möchtest, je nach Persönlichkeit. Und ich habe an einer anderen Stelle das auch schon mal erzählt. Also bei mir ist es so, wenn wir auf unseren Jugendfreizeiten nur sind, also Tim ist immer für die Küche verantwortlich, der möchte mich nicht so gerne in seinem Team haben, weil ich nicht so fähig bin in seinen Augen, was die Küche angeht. Und wenn ich dann da reinkomme, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass er mich so beschwichtigen will und sagt, ach, setz dich mal hin, willst du einen Energy-Drink, willst du irgendwas? Hauptsache, ich sabbel ihm da nicht so viel rein oder noch schlimmer, erzähle ihm, wie das laufen sollte. Sieht er in mir eine Negativbegabung. Gut, ist vielleicht auch so. Und das Ding ist, mir ist aufgefallen, die Welt funktioniert tatsächlich so. Es ist nicht nur im Sport so oder in der Schule oder bei so Freizeitaktionen. In der Arbeitswelt ist es ja auch so, wenn du dabei sein willst, dann musst du in der Regel was leisten, dann musst du irgendwas mitbringen. Ein Talent, du musst das Fachwissen haben, du musst engagiert sein, du musst es können. Und mindestens die Sympathie muss stimmen. Also wenn du es schon nicht kannst, dann musst du zumindest irgendwie Vitamin B oder befreundet sein oder so. Und ich finde das sehr spannend, wenn wir uns die Bibel angucken. In der Welt läuft das so, aber das ist nicht Gottes System. Sondern in der Bibel finden wir eigentlich das Gegenteil. Und das ist heute auch das Predigtthema. Dieser Vers, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist. Das ist nicht nur eine Idee am Rand hier, von Paulus ausgedrückt, sondern ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip, was wir in der Bibel finden, durchweg. Und wenn ihr mal ein bisschen drüber nachdenkt, mit mir zusammen auch, es ist tatsächlich so, Gott wählt Menschen, die sind eher unbeliebt, unliebsam, eher unbedeutend, die erscheinen zumindest so in den Augen der Welt. Ich spreche ja gern über Maria, so die Mutter Jesu. Ich finde es sehr eindrucksvoll, sie als Person, ein junges Mädchen eigentlich, also die war ja nicht sehr alt. Das gehörte zur Kultur, dass man jung sich verlobte, jung heiratete, also so 12, 13, 14. Ich denke nicht, dass sie älter gewesen ist. Sie war arm, hatte nicht viel Geld. Es gibt so eine Stelle, als Jesus dann geboren ist, da gehen sie dann zum Tempel und wollen auch opfern und danken für dieses Kind und dann geben sie das Opfer, was für Arme bestimmt ist. Vielleicht ist es mal jemandem aufgefallen. Es wird ja geregelt in der Bibel, auch im Alten Testament gerade, wie man sich verhalten soll in bestimmten Situationen und das Opfer ist auch geregelt und normalerweise müsste es ein größeres Tier sein. Es sei denn, du bist arm als Familie und du hast wirklich nichts. Dann können das auch so kleine Vögel, so Tauben sein. Und die gehen zum Tempel und bringen diese Tauben da, weil sie offensichtlich arm sind. Das normale Opfer können sie nicht bringen. Sie ist jung, sie ist arm, sie kommt aus einer Stadt namens Nazareth, wo dann ein Jünger Jesu, ja, Nathanael, sagt, was ist denn jemals Gutes aus dieser Stadt gekommen? Was kommt denn da schon Gutes her? Maria ist eher unbedeutend. Und das ist für uns, ist das schwer zu ertragen. Deshalb beharren wir ja sehr darauf, so dass ihr Charakter war ein guter und sie war auf Gott ausgerichtet. Das stimmt auch, aber das reicht meistens nicht, sondern da muss noch ein bisschen mehr her. Und dann wird ja auch sehr stark auf der Sündlosigkeit Marias teilweise beharrt. Maria muss doch was Besonderes gehabt haben. Sonst wäre sie doch gar nicht würdig gewesen, dieses Kind zu empfangen. Gott selbst kommt auf die Welt. Es muss doch was Besonderes an ihr gewesen sein, oder nicht? Sie muss ihr Leben doch richtig im Griff gehabt haben. Sie muss doch sündlos gewesen sein. Und das ist ein Gedanke, der Bibel ja sonst total widerspricht. Römerbrief, alle haben gesündigt und das verloren, was ihnen eigentlich zugedacht war vor Gott. Es widerspricht ihm total, aber uns Menschen fällt das irgendwie schwer, dass Gott so eine besondere Rolle besetzen könnte mit einer Person, die vielleicht auch Fehler hatte, vielleicht sogar große Fehler. Und ich finde eine Stelle gerade von Maria sehr spannend, wo sie dann in Lukas 1 so ein Lied singt und dann das beginnt, damit mein Geist jubelt dir zu, Gott, meinem Retter, meinem Heiland. Also sie wiederum wusste, dass sie erlösungsbedürftig ist und dass da auch Makel in ihr waren, aber der Mensch hat so den Hang, das ein bisschen größer zu machen. Und das ist ja nicht bei allen so, aber selbst die jetzt sagen würden, gut, Maria war auch ein Mensch und hatte auch ihre Fehler, dann, und das finde ich ganz interessant, diesen Gedanken, dann kommt man ja spätestens darauf hin, dann muss sie doch hübsch gewesen sein, oder? Habt ihr mal ein Bild? Ja, ernsthaft. Stellt euch Maria mal vor, in euren Augen. Wie sieht sie denn aus? In deinen persönlichen Augen. Wer ist sie denn? Ist sie ein hübsches Mädchen? Oder ist sie in deinen Augen total unattraktiv? Wie wird sie denn dargestellt, wenn gemalt wird oder sowas? Ein hübsches, junges Mädchen. Weil der Mensch das schwer erträgt, dass nicht was Besonderes daran sein soll. Sie muss doch mindestens hübsch gewesen sein, oder nicht? Aber das sind so die Augen der Welt. Das ist das, was Paulus sagt. Weil wir ungern jemanden in unser Team wählen würden, der irgendwie überhaupt nichts mitbringt. Es muss was Besonderes sein. Mose im Alten Testament, der Prophet, aber auch der Mörder, ist ja ganz am Anfang, begeht er einen Mord. Wer will denn einen Mörder in seinem Team haben? Wenn du eine Mannschaft wählst oder Leute einstellst bei der Arbeit oder irgendwas, deinen Freundeskreis baust, ein Mörder? Echt? Ist das die erste Wahl für unser Team? Aber irgendwie zieht Gott solche Personen zu sich. Es gibt noch eine Person, die ich auch sehr spannend finde, und ich habe da auch häufiger schon mal drüber gesprochen, weil sie unscheinbar wirkt, aber sehr präsent in der Apostelgeschichte vorkommt. Und das ist Johannes. Johannes Markus heißt der junge Mann. Vielleicht ist dem mal der ein oder andere aufgefallen. Auf der ersten Missionsreise, die Paulus unternimmt, da nimmt er unter anderem Barnabas, die beiden gehen zusammen, aber es wird ein junger Mann mitgenommen, Johannes Markus heißt er. Das ist der, der später das Markus-Evangelium verfasst, ja, dieser Mann. Und Johannes Markus, direkt am Anfang dieser Missionsreise, aus irgendeinem Grund, und wir wissen nicht, was da passiert ist, aber der scheitert. Der bricht diese Reise ab, diese Missionsreise, und eigentlich ist Johannes Markus ein gescheiterter Missionar. Der hat versagt im geistlichen Dienst. Und vielleicht auf eine Art und Weise, die so komisch war, dass das auch gar nicht richtig erläutert wird, aber das führt dazu, dass als die wieder los wollen und wieder eine zweite Reise machen, sagt Barnabas, hey, lass uns doch Johannes Markus mitnehmen. Und Paulus sagt, nein, auf gar keinen Fall nehmen wir den wieder mit. Und dann heißt es richtig, Apostelgeschichte 15 ist das, sie gerieten scharf aneinander, Paulus und Barnabas, die immer ein Herz, eine Seele, immer zusammen unterwegs, wegen dieser Geschichte, wegen diesem jungen Mann, weil der offenbar so einen Fehltritt sich geleistet hat im geistlichen Dienst als Missionar, dass Paulus sagt, das ist untragbar, ihn nochmal mitzunehmen. Das ist ein interessanter Gedanke. Naja, und Barnabas, versteht das nicht so sehr. Der ist da ein bisschen barmherziger als Paulus. Und dann trennen die sich, Paulus und Barnabas. Paulus nimmt Silas mit, die gehen dann wieder los. Und Barnabas wiederum nimmt Johannes Markus mit. Und später reist dann der Markus mit Petrus auch in der Gegend rum und schreibt, wie gesagt, das Markus-Evangelium. Also wenn es den nicht gäbe, wenn der Barnabas nicht gesagt hätte, den möchte ich doch in meinem Team haben, dann weiß ich nicht, wie es mit Markus-Evangelium gewesen wäre. Aber wir ticken so, wenn jemand auch im geistlichen Dienst versagt, wenn da Fehler auch in Gemeinde laufen, dann ist das eine ganz, ganz böse Nummer. Und dann tendieren einige vielleicht eher zu Paulus und sagen, okay, jetzt ist hier Schluss. Das geht nicht, das ist untragbar, wir können nicht weitermachen. Hier ist Schluss, auch mit Berufung ist Schluss. Barnabas anders, der sagt, okay, wir machen weiter. Dann gehen wir den langen Weg. Und das entspricht eher dem göttlichen Prinzip, dass Gott seine Leute doch ruft und mit denen auch mal durch Täler geht und auch durch Versagen geht. Und dass auch ein Mose, der echt einen richtig schlechten Start hat, doch der Führer des Volkes Israel wird. Und das Instrument, was Gott nutzt, um sein Volk aus der Gefangenschaft zu suchen. Oder eine Maria, die ja einen ganz großen Stellenwert hat. Übrigens, Paulus und Markus, die vertragen sich auch nochmal später wieder. Als er dann im Gefängnis ist, da schreibt dann Paulus an Timotheus und sagt, bring mir Markus mit, er ist mir nützlich. Ja, also das wird dann auch wieder besser, aber trotzdem gibt es da so einen Schlenker einmal. Und solche Personen zieht Gott irgendwie zu sich, die sich auf Gott ausrichten. Dankeschön, Benni. Paulus selbst ja auch, ne, der Christenverfolger, der zu dem Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Willst du jemanden in dein Team, von dem du weißt, dass der gegen dich ist? Jesus hat das gemacht. Jesus hat Paulus berufen, obwohl Paulus so komplett gegen ihn war. Wir würden nicht so ticken. Ich zumindest nicht. Wenn jemand gegen mich steht und immer Sachen gegen mich macht, dann da fällt es mir schwer, wenn jemand persönlich was gegen mich hat, zu sagen, hey, komm doch mal mit, ich will dich trotzdem dabei haben. Das finde ich ist sehr herausfordernd, der Gedanke. Jesus hat das gemacht. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und trotzdem spricht er ihn an. Und solche Personen wählt Gott aus. Das ist für Gott tatsächlich die beste Wahl. Damit sich kein Mensch je vor Gott rühmen kann, so heißt es ja hier. Und obwohl wir in der Bibel diese Beispiele finden, es gibt noch viele mehr, habe ich festgestellt, auch als Christen, die das alles kennen eigentlich, wir tendieren dazu, mit den Augen der Welt zu bewerten, auch unser Gegenüber zu bewerten, unser Miteinander zu bewerten, auch in der Gemeinde zu bewerten. Mir ist das vor Jahren, ist mir das mal aufgefallen, an einem Fall, die sind lange nicht mehr hier, aber hier kam eine Gemeinde zu uns, eine Familie zu uns in die Gemeinde. Und von Anfang an hatten die den Hang, immer Kontakt mit denen zu suchen, die irgendwie hier vorne standen. Also die moderiert haben, die Gottesdienste geleitet haben, die gesungen haben, die gepredigt haben und so. Und irgendwie, die waren so fixiert auf die und ich fand das richtig auffällig. Und dann wurde auch immer geguckt, dass man die dann einlädt nach Hause und sowas. Und ich dachte, das ist ja komisch. Ist es so, dass wenn man in eine Gemeinde kommt, dass die wichtigen Personen hier stehen? Ist das, bin ich mehr wert, weil ich hier stehe? Ist es so? Und das hat mich, also mich hat das richtig zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, gut, ich in den Augen der Welt, ich kann das total verstehen. Aber wie schräg ist das doch in Gottes Augen? Wie schräg ist das doch, wenn wir in die Bibel schauen und sehen, dass jeder Mensch von Gott doch gleichermaßen geliebt ist und dass er nicht guckt auf das, was wir irgendwie mitbringen und das, was wir machen. Der Herr sieht das Herz an, so heißt es ja in der Berufungsgeschichte von David. Ne? Samuel beruft ihn, und Samuel kriegt dann diesen Spruch zu hören, der Herr aber sieht das Herz an. Und das schockiert mich doch manchmal sehr und ich, wenn wir uns da mal so Gedanken drüber machen, dann finde ich, dann sollte uns das schon herausfordern, was unsere Maßstäbe sind, die wir so ansetzen. Wenn wir das mal ein bisschen auf die Spitze treiben, vielleicht auch mal so ein kleines Gedankenspiel in eurem Kopf jetzt, wenn ihr eine Gemeinde gründet, wen wollt ihr dabei haben? Na, so ein paar Personen. Wer darf bei eurer Gemeinde dabei sein? Wen würdet ihr auswählen, wenn ihr bestimmen könntet? Nicht Gott, sondern wenn ihr bestimmen würdet, wen möchtest du in deiner Gemeinde dabei haben? Vor allen Dingen, wen möchtest du nicht dabei haben? Weil sie so nervig ist oder er so nervig ist. Suchen wir eher so die wichtigen Positionen? Na, wir brauchen ja jemanden, der gut reden kann und wir brauchen jemanden, der schön singen kann. Nicht schlecht singen, das wollen wir nicht so gerne. Schön singen. Ja, wir brauchen jemanden, der schön singen kann. Und wir brauchen auch jemanden, der Geld hat, tatsächlich. Ja, weil Geld ist wichtig. Also wir brauchen 2, 3, 4, 50 reiche Leute, weil dann können wir richtig, richtig was machen. Weil die Armen, ich treibe das jetzt auf die Spitze, sorry, ja. weil die können ja nicht so viel beitragen. Weil wir wollen ja eine große Gemeinde, oder nicht? Weil eine große Gemeinde ist doch was Schönes, oder nicht? Ist es nicht wichtig, groß zu sein? In den Augen der Welt ist es tatsächlich wichtig, groß zu sein. Viel Einfluss zu haben, ne, viele Leute und sowas. Und solche Gedanken, die schleichen sich tatsächlich ein. Und ganz am Ende der Bibel gibt es ja in der Offenbarung so Briefe von Jesus an Gemeinden, auch an eine Gemeinde in Philadelphia. Und da heißt es dann, weißt du was, du bist klein, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Und war es da die Größe? War das der Gedanke, man muss ja groß sein, man muss ja viel Kraft haben, finanziell und tolle Leute und sowas? Nein, das war es nicht. Weil Gott schaut auf die Sachen anders. Und ich glaube, solche Gedanken müssen wir uns manchmal machen. Und das darf manchmal auch ein bisschen wehtun, dass wir uns zurechtdrücken lassen. Gottes Reich funktioniert tatsächlich ganz, ganz anders, als wir Menschen manchmal ticken. Hier diese Gemeinde in Korinth, an die dieser Brief ja geht und an die Paulus jetzt auch schreibt. Die meisten Einwohner in dieser Stadt damals, das waren keine tollen Leute. Bestand größtenteils aus Sklaven oder aus ehemaligen Sklaven, also Freigelassene. Das waren keine beachteten Leute. Das war die Unterschicht, so würden wir das heute nennen. Deshalb, die waren weder weise, noch waren sie mächtig, noch waren sie angesehen oder sowas. So sah die Gemeinde aus. Und die hatten ja richtig Probleme auch. Wenn wir mal diese Briefe angucken, 1. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, da geht es ja um Themen, wo du dir denkst, was seid ihr denn für Leute, was seid ihr denn für eine Gemeinde? Was für Fehler habt ihr denn, dass Paulus so scharf da reinreden muss im Miteinander, weil ihr es irgendwie nicht schafft, vernünftig miteinander umzugehen? Und trotzdem spricht Paulus sie ausnahmslos als Heilige an. Als Gemeinde, als die, die zu Gott gehören. Weil da irgendwie noch was drüber steht. Aber das ist diese Gemeinde. Einfache Leute, große Probleme teilweise. Und wenn ich mir so unsere Gemeinden angucke in Deutschland, ich denke, das ist weltweit so. Wir sind größtenteils normale Leute. Ist so. Weder weise, noch mächtig, noch angesehen in den Augen der Welt. Also wir wären nicht die Berater von Olaf Scholz oder von irgendwelchen großen Präsidenten. Da kämen die nicht auf die Idee. Weil wir so weise sind, weil wir so angesehen sind, weil wir so mächtig sind, sind wir nicht. Sondern wir entsprechen eigentlich eher so einer Gemeinde in Korinth. Relativ schlicht, sag das jetzt mal so, einfach normale Menschen mit normalen, vielleicht manchmal auch mit größeren Problemen. Ich hab mal eine Geschichte gehört. Das war in den USA, da fand eine Auktion statt. Das war kein bedeutendes Auktionshaus, es ging eher so um Nachlassauktionen. Also wenn jemand verstorben war und so, haben sie versucht, noch ein bisschen Geld zu machen. Und da wurde eine Geige versteigert. Und diese Geige, die war schon älter, aber sie war nicht so alt, dass sie irgendwie einen Wert daraus hätte ziehen können. Die war auch nicht von einem besonderen Geigenbauer gebaut oder sowas. Die sah auch nicht so schön aus, die war auch nicht super toll gebaut. Also die hatte auch echt ihre Makel und ihre Fehler, aber sie musste jetzt unter den Hammer. Und dann hat man begonnen mit diesem Gebot von, ich glaube, $10, damit haben sie gestartet und das ging dann irgendwie bis $15, $16, $17, $18 hoch. Und dann wisst ihr ja vielleicht, dann läuft das ja am Ende so, dass dann mit dem Hammer mal geschlagen wird, zum ersten, zum zweiten, zum dritten und so. Und dann fing der Auktionator auch an, mehr war da nicht zu holen, bis ein Mann ganz hinten, ein älterer Herr, der unterbrach dieses Runterzählen und hob seine Hand und sagte, könnte ich die Geige mal anspielen, dürfte ich mal ausprobieren. Und das war eigentlich unüblich, aber dieser Mann, der war bekannt, denn das war ein ziemlich berühmter Konzertgeiger damals, der in dieser Region wohnte und die Leute kannten ihn, der wohnte da in der Umgebung und wahrscheinlich hat man ihm das deshalb einfach zugestanden, weil er nicht irgendwer war. Naja, und dann ist er dahin und hat das Instrument kurz gestimmt und hat dann irgendwas darauf gespielt. Und danach war das still. Und für einige war das dann das Schönste, was die je an so Geigenmusik überhaupt gehört hatten. Das kannten die gar nicht. Naja, dann ging die Auktion weiter. Und mit einmal kamen Gebote rein. Und das wurden dann 50, 100 und mehr und mehr. Und am schlussendlich ging das dann für so einen unteren vierstelligen Betrag weg. Also ein paar tausend US-Dollar wurde die Geige verkauft oder versteigert. Und das verwunderte einige natürlich. Ne? Und dann kamen dann Leute zu dem Konzertgeiger und haben gesagt, sag mal, was ist denn hier passiert? Was hat denn diesen Wert verändert? Ist die so toll, die Geige? Ist das doch irgendwie, haben wir da was übersehen? War da, vielleicht kennt ihr es bei Geigen, da sind so Zettel drin manchmal, wo dann der Geigenbauer seinen Namen reingeschrieben hat. Also haben wir da irgendwas nicht entdeckt, was du gesehen hast? Er so, nee, die Geige, die ist tatsächlich, das ist nichts Tolles. Da ist nicht viel zu holen. Also die Geige ist dieselbe. Aber in der Hand eines Meisters klingt sie. Denn der kann daraus was machen. Aber die Geige war dieselbe. Und das fand ich eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Denn bei Gott ist es ja auch so. Wenn Gott anfängt, im Leben eines Menschen eine Rolle zu spielen, dann wird das Leben des Menschen mit einmal außergewöhnlich. Obwohl der Mensch derselbe bleibt. Obwohl Mose immer noch ein Mörder eigentlich ist. Und Maria immer noch unbedeutende Stadt und arm und sehr jung. Und an Jesaja sagt, ich habe doch so schmutzige Lippen, sagt er, ne? Vielleicht hat er geflucht immer, keine Ahnung, vielleicht hat er viel gelästert. Aber dann kam Gott. Und dann sagt er, Jesaja, deine Schuld, die ist dir vergeben. Und jetzt geht's los. Und wenn Gott anfängt, im Leben eines Menschen eine Rolle zu spielen, dann wird das mit einmal ganz, ganz anders. Trotz dieser ganzen Schwachheiten, das verschwindet ja nicht. Das bleibt ja manchmal echt da. Damit sich kein Mensch je vor Gott rühmen kann, so heißt das. Damit sich kein Mensch je vor Gott rühmen kann. Die Geige war nicht besonders. Der Spieler war besonders. Der Mensch ist manchmal nicht sonderlich doll. Aber der Meister, der ist ein Großer. Und mit dem wird's großartig. Ich habe vor einem halben Jahr oder so hier mal über einen biblischen Bericht gepredigt, den kennen die meisten, David und Goliath. Auch das ist eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Das Volk Israel steht ja im Feind gegenüber den Philistern, unter anderem dieser Goliath, von dem es dann heißt, als das Volk ihn sah, da flohen sie vor ihm, weil das so ein großer Feind ist. Und sie haben alle Angst. Und dann kommt ja David, im Namen des Herrn besiegt Goliath. Und mir ist häufig aufgefallen, wenn wir über solche Geschichten sprechen, wir wären gerne David. Wir wären gern die, die das alles in die Hand nehmen und richten. Wenn wir aber diese Geschichte mal nehmen und die auf unser Leben übertragen, dann sind wir tatsächlich ja nicht David da drin, sondern wir sind ja das schwache Volk Israel, was Angst hat und die Sache manchmal nicht in den Griff kriegt und die Schwäche da ist, bis Gott jemanden schickt und das alles in Ordnung bringt und die Schwäche bleibt. Aber Gott schickt jemanden, von ihm kommt Rettung. Und David, der Gesalbte, das ist ja ein Bild auf Jesus hin, der bringt nun Rettung für sein Volk. Und von diesem Volk, das ist ein ganz toller Bibelvers, heißt es ja, 5. Mose 7 steht das, der Herr hat euch nicht erwählt, weil ihr so besonders seid. Das ist nicht der Grund, warum Gott jemanden aussucht. Gott hat euch nicht erwählt, weil ihr besonders seid. Und dann heißt es ja, ihr seid sogar das Unbedeutendste von allen Völkern. Also es ist sogar noch tiefer. Und ein Vers später heißt es dann, er hat euch erwählt, weil er euch liebt. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum ein Markus eine Rolle spielte, warum wir ein Markus-Evangelium haben, weil Gott keinen Schlussstrich gezogen hat mit dieser Person, warum Mose so eine Rolle gespielt hat, weil Gott sagt, ich will dich trotzdem in meinem Team haben, auch wenn das, was du mitbringst, echt ein bisschen quer ist, aber wir kriegen das hin, weil ich dich lieb habe und weil ich den Weg mit dir gehe, warum ich jemanden wie Maria aussuche, die in den Augen der Welt nicht das Dollste war. Aber um zu zeigen, dass es darum nicht geht, sondern wenn Gott jemanden aussucht, dann bekommt das eine Bedeutung. Das ist ja das Evangelium auch ein Stück weit. Ne? Von Gott kommt Rettung für uns, nicht weil wir besonders sind, weil wir stark sind, sondern aus Gnade sucht Gott den Menschen. Und am Ende gibt es nur einen Helden in der Geschichte und das ist Gott selbst. Das ist Jesus Christus. Obwohl wir den Hang haben, Helden immer zu suchen, obwohl wir gerne Held wären. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Begriff, das ist ein großer Mann Gottes. Kennt ihr das? Es gibt richtig so ein Buchband, die Generäle Gottes. Habt ihr vielleicht mal, ja. Also, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen Formulierungen oder ich finde sie zumindest unglücklich. Diese großen Männer Gottes, und vielleicht habt ihr auch jemanden vor Augen, gibt ja so Billy Graham, wurde ja als so einer gehandelt immer mal, so der so viele Menschen erreicht hat, oder Reinhard Bonnke in unseren Kreisen, Ulrich Pazani in Deutschland, keine Ahnung, wer euch so einfällt. Paulus, auch ein großer Mann Gottes. Der Gedanke ist ja, hey, die machen das Team doch so richtig schlagkräftig. Das sind die großen Leute, die richtig was bewegen. Aber das hat die Gefahr, dass es auf diese Menschen konzentriert wird. Dass die Menschen dann doch im Vordergrund stehen. Und ich glaube, Paulus, hätte man ihm das gesagt, Paulus, du großer Mann Gottes. Ich glaube, der hätte richtig Schwierigkeiten gehabt mit diesem Ausspruch. Weil er ja sagt, nee, Gott wählt doch das Schwache aus, was in den Augen der Welt gering ist. Und es gibt im Philipperbrief, Philipper 3, gibt das so eine kleine Abhandlung von ihm, wie er auch dazu steht, zu seinen persönlichen Leistungen. Und wie er sagt, ja, da wäre was, theoretisch, in den Augen der Welt sehe ich ganz gut aus, weil ich habe eine tolle Abstammung, ich habe eine tolle Bildung und ich saß zu den Füßen Gamaliels und so, bin toll ausgebildet und ich kann toll reden und all diese ganzen Sachen. Aber ich erachte es als Dreck, sagt er dann, als Dreck. Das Wort Dreck, was da steht, das ist eine sehr, sehr nette Formulierung. Das ist eigentlich das SCH-Wort, was da steht. Ich erachte es als SCH und so weiter. Das ist das Wort wörtlich. Mist ist auch noch zu nett ausgedrückt. Und er sagt das sehr, sehr krass. Das ist nichts wert. Ich glaube nicht, dass der rumgereist wäre und das ertragen hätte, wenn ihr ihm sagt, oh, jetzt kommt der große Mann Gottes, der große General Gottes. Das ist nicht der Gedanke von Paulus. Von Paulus weiß, ich habe wenig zu bringen. Aber Gott nimmt mich trotzdem. Und schlussendlich gibt es nur kleine und schwache Männer und Frauen Gottes, die aber einen großen und sehr, sehr gnädigen Gott haben. Ist das so? Ich glaube, das ist wirklich eine Erkenntnis. Und das dürfen wir nicht vergessen, auch im Miteinander nicht. Weil spätestens, wenn wir es selber erkannt haben, unser Gegenüber doch bewerten wir manchmal eher mit den Augen der Welt. Ich möchte euch nochmal diesen Vers 30 hier in unserem Bibelabschnitt lesen. Da heißt es, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt, durch ihn sind wir erlöst. Habt ihr das mitbekommen? Gott allein, durch ihn, durch ihn, durch ihn. Das ist die Formulierung von Paulus. Da ist nichts, wo der Mensch irgendwie ankommt und sagt, ja, aber ich habe doch auch was Schönes. Das sind diese, wie Paulus es ausdrückt, das sind die Augen der Welt. Gott hat einen anderen Maßstab. Und ich möchte uns heute mal zwei Gedanken mitgeben, die mich auch immer wieder herausfordern. Der erste ist, hab Erbarmen mit dem Schwachen. Hab Erbarmen mit dem Schwachen oder mit den Schwachen. Gerade wenn du denkst, die Person, die ist doch so voller Probleme, die hat doch so wenig mitzubringen, die nervt mich. Die macht doch eher Schwierigkeiten, als dass sie was dazu beiträgt. Hab Erbarmen mit denen, die in deinen Augen schwach sind. Hab Erbarmen mit denen, die am Rand stehen. Denn Gott hat es tatsächlich. Gott schaut anders. Gott sieht in den Menschen etwas anderes, als wir manchmal so erahnen. Und Gott wählt sein Team auch anders, als wir es aus dem Sportunterricht machen würden, als wir es kennen, als wir das gerne hätten. Und Gottes Sicht steht uns da tatsächlich sehr, sehr gut, weil wir ja ihm nachfolgen. Und da müssen wir immer wieder auch auf den richtigen Kurs gebracht werden. Also, hab Erbarmen mit dem Schwachen, mit denen, die am Rand stehen. Und das Zweite, das ist jetzt eher persönlich, einige tun sich ja schwer auch mit diesem Gedanken, dass Gott sie annimmt. Aber tatsächlich, Gott nimmt dich an. Und nicht, weil du bist, wie du bist. Das ist nicht der Grund. Deshalb reite darauf nicht rum, auf deinen Schwächen. Reite nicht darauf rum, auf das, was du nicht kannst, auf deinem Unvermögen. Weil das ist nicht Gottes Maßstab. Gott nimmt dich nicht an, weil du bist, wie du bist, sondern Gott nimmt dich an, weil er dich lieb hat. Und das ist das, was wir in diesem Bibelvers auch sehen. Ihr seid so unbedeutend zu dem Volk Israel. Das Unbedeutendste eher. Das ist nicht der Grund, warum ich euch suche, sondern weil ich euch lieb habe. Und ich glaube, diese beiden Dinge, das lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Denn wenn Gott beginnt, in einem Leben zu wirken, dann wird es immer außergewöhnlich. Vielleicht sehen wir das manchmal nicht direkt, vielleicht spüren wir das manchmal auch nicht direkt, aber es wird außergewöhnlich. Amen. Amen. Ich möchte noch mal beten mit uns zum Ende und dann kommt Esther noch mal und verabschiedet euch auch im Livestream, dann beten wir das Vaterunser noch mal zusammen. Aber jetzt möchte ich euch bitten, schon mal hier aufzustehen, dass wir einmal vor Gott treten, auch mit diesen beiden Gedanken. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du in die Welt gekommen bist, aus Liebe, weil so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit niemand verloren geht. Und ich möchte dich bitten, dass das in uns groß wird, dass die Liebe in uns wächst, gerade auch im Blick auf unser Gegenüber, auf die, mit denen wir Schwierigkeiten haben, wo wir manchmal auch nicht sehen, dass da irgendwie was Tolles dran sein soll, wo wir richtig eine Schwäche auch haben und wo uns dein Blick fehlt. Da komm, Herr, und mach uns neu. Komm mit deinem Heiligen Geist und rüttel uns wieder zurecht. Dass wir lernen zu denken, so wie du denkst, dass wir lernen, Gemeinde zu sehen, wie du sie siehst, den Menschen zu sehen, wie du jeden Einzelnen siehst, mit sehr viel Liebe, und dass wir eher sind wie ein Barnabas, der die zweite Meile mitgeht, die dritte, und wo es weitergeht auf dem Weg mit dir. Und ich möchte dich auch für jeden bitten, der ein Problem hat, seinen eigenen Wert vor dir auch zu erkennen. Herr, da komm mit deiner Liebe und da zeig du, dass das der einzige Grund ist, warum du jemanden aussuchst, weil du lieb hast. Und das ist nicht unsere Fähigkeiten oder unsere Charaktereigenschaften oder unsere Persönlichkeit, unsere Taten, was auch immer ist, sondern es ist deine Liebe, die uns zu dir zieht. Und ich bin dir von Herzen dankbar. Deshalb segne uns auch damit. Amen.